Die Special Olympics World Games. Wie geht es voran mit der Inklusion im Sport? In 2 Wochen beginnt das größte internationale Sportereignis in Deutschland seit den Olympischen Spielen 1972. Rund 7000 Athleten aus 190 Ländern kommen dann nach Berlin zu den Sommerspielen der größten internationalen Sportbewegung für Menschen mit geistiger Behinderung und Mehrfachbehinderung. Was die Special Olympics, diese Mega-Sportveranstaltung für Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen, leisten kann, darüber will ich sprechen mit Jürgen Dusel. Er ist der Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung. Guten Tag, Herr Dusel.
Guten Tag, Frau Mattei.
Mattei fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattei.
Herr Dusel, Special Olympics Berlin 2023. Ja, welche Sportart werden Sie denn verfolgen?
Ich habe mich noch gar nicht entschieden, weil es sind so viele Sportarten. Es ist Schwimmen, es ist Leichtathletik, es ist Reiten, es ist Tennis, es ist Kanu, es ist Rudern. Also ich glaube, ich werde wahrscheinlich ein bisschen Wassersport hören und sehen und ich werde mich natürlich auch mit dem Thema Leichtathletik beschäftigen. Das ist ja immer das Tolle, dass viele Menschen sich gar nicht vorstellen können, dass Menschen mit Lernbeeinträchtigungen eben so viele verschiedene Sportarten machen. Und das werden wir mitten in Berlin sehen und ich freue mich riesig drauf.
Sie selbst sind stark sehbehindert. Treiben Sie eigentlich Sport?
Das ist wirklich eine gute Frage. Ja, ich versuche mehr Sport zu treiben. Ich habe früher mal ziemlich viel gemacht, bin geschwommen, bin gelaufen. Das hat sich alles ein bisschen verändert, aber ich bin jetzt gerade dabei, wieder so meine sportlichen Kompetenzen neu zu entwickeln. Und das bedeutet für mich beispielsweise, dass ich eben in Begleitung auch laufen gehe.
Aber erstmal als Zuschauer bei den Special Olympics in 2 Wochen. Was unterscheidet die von den Paralympics, von denen ja auch oft die Rede ist?
Na, die Paralympics sind ja sozusagen diese Leistungssport. Sparte, wenn man so will, ähnlich wie die Olympischen Spielen. Bei den Special Olympics geht es mehr um Breitensport und es geht darum, dass eben Menschen mit Lernbeeinträchtigungen eben sichtbar werden und eben ihren Sport treiben. Und ich bin ein großer Fan davon, das will ich offen sagen. Ich war vor 4 Jahren bei den letzten World Games in Abu Dhabi gewesen und durfte auch dort mit den Athletinnen und Athleten ins Stadion einlaufen. Das war ein Gänsehautmoment und diese Euphorie und diese Empathie und diese Fairness, die da herrscht, das könnten wirklich uns viele von uns zum Vorbild nehmen. Also es wird ein Riesensporterlebnis und ich wünsche sozusagen, dass viele Menschen das sehen.
Das Motto dieser Special Olympics World Games ist zusammen unschlagbar. Auf wen zielt das zusammen?
Ja, eigentlich Menschen mit und ohne Behinderungen, weil es gibt auch Unified-Sportlerinnen, also sozusagen dann auch Formate, wo Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam Sport machen. Aber es geht wirklich auch um die Ermächtigung, das Empowerment, dass eben Menschen mit Lernbeeinträchtigungen eben gemeinsam stark sind, wie wir alle. Gemeinsam erreicht man mehr, gemeinsam wird man auch sichtbarer, gemeinsam kann man auch seine Interessen vielleicht besser artikulieren und durchsetzen. Das ist auch erforderlich, weil Menschen mit Lernbeeinträchtigungen bei uns in der Gesellschaft immer noch eine relativ kleine Lobby haben und eben nicht so sichtbar sind und nicht so wahrgenommen werden und eher noch defizitär wahrgenommen werden. Das ist alles falsch, aber wir haben zurzeit noch den Zustand.
Ich möchte nochmal auf den Sport im Speziellen zurückkommen. Kann es denn wirklich so ein Zusammen, so ein Gemeinsam im Sport geben, wenn die Voraussetzungen von Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen so unterschiedlich sind?
Ja, das kann es schon geben, wenn man sozusagen das berücksichtigt. Dann kann das schon funktionieren. Golf zum Beispiel ist so ein Beispiel. Golf wird übrigens auch gespielt bei Special Olympic World Games. Und das kann man schon tun. Und es geht, glaube ich, beim Breitensport und bei dem, was wir ja alle tun sollen, also auch in den Sportvereinen vor Ort, wirklich darum, dass Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam Sport machen, dass es auch eine Willkommenskultur gibt in den Sportvereinen, dass die Sportvereine und die Anlagen barrierefrei sind. Und das bedeutet nicht nur, dass Rollstuhlfahrende da gut hinkommen, sondern eben auch Menschen beispielsweise, die leichte Sprache brauchen oder andere Unterstützung. Und wenn das sozusagen gewährleistet ist, wenn auch die neben der ganzen Kompetenz, die man dazu braucht, auch die entsprechende Herzensbildung da ist, dann funktioniert es sehr gut. Und wir werden jetzt auch bei den Special Olympic World Games sehen, in diesen Unified-Teams. Das funktioniert richtig gut und das macht viel Spaß und das ist eine gute Sache.
Können Sie mir noch mal mehr sagen zu diesen Unified-Teams, was man darunter versteht?
Na, das sind zum Beispiel Teams, in denen Menschen mit und ohne Behinderung vielleicht Leichtathletik gemeinsam machen und bestimmte Ziele erreichen wollen. Es geht wirklich darum, dass es eben neben den klassischen Disziplinen, wo eben Menschen nur mit Lernbeeinträchtigungen gibt, es eben auch unter anderem solche gemischten Teams. Es ist nicht nur der Leistungssport, der da sozusagen wichtig ist, sondern es geht wirklich auch um die Sichtbarkeit und um Sport treiben. Und das ist eine riesige Bewegung weltweit. Und Sie haben es ja ganz zu Recht gesagt, seit 1972 die größte Sportsituation in Deutschland. Wir sind natürlich alle sehr froh, dass das jetzt mitten in Berlin stattfindet, gerade vor dem Hintergrund auch unserer Geschichte in Deutschland.
Die Special Olympics, Sie haben schon darauf hingewiesen, hat für Menschen mit Beeinträchtigung über den Sport hinaus Bedeutung. Stimmt das wirklich für alle?
Ja, es sollte zumindest so sein. Also das Gute an den Special Olympic World Games ist, dass es ein Host-Town-Programm gibt. Also mehr als 200 Städte in Deutschland beherbergen Athletinnen und Athleten aus ganz unterschiedlichen Ländern. Und das hat natürlich einen Impact, wie man so schön sagt. Das heißt also, wenn Kommunen dann auch sich überlegen, ob beispielsweise die Informationen auf den Seiten, auf den Pages, ob die in barrierefreier Form sind, ob sie in leichter Sprache sind oder wenn Berlin zum Beispiel, die BVG, sich überlegt, ob ihre Fahrpläne so gestaltet sind, dass auch Menschen mit Lernbeeinträchtigungen die verstehen können, dann kann das tatsächlich einen Mehrwert haben. Es geht wirklich darum, dass die Spiele nicht nur ein Sportereignis sind, nicht nur sozusagen da sind und dann vorbei sind und dann war's das, sondern dass es nachhaltig ist. Und mir geht es wirklich darum, auch in diesem Jahr ganz besonders eben Menschen mit Lernschwierigkeiten im Blick meiner Arbeit zu haben.
Werden denn Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen, mit Lernschwierigkeiten außerhalb solcher Großveranstaltungen vergessen?
Sie werden nicht vergessen, aber sie werden oftmals nicht sichtbar, weil wir in einer Situation leben in Deutschland, wo wir gerne Menschen in so Schubladen stecken. Und gerade Menschen mit Lernschwierigkeiten, Lernbeeinträchtigungen sind eher in Sondersystemen, also beispielsweise in Förderschulen oder sie machen eine überbetriebliche Ausbildung oder sie sind in Werkstätten für behinderte Menschen oder sie leben in stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe. Und man lernt ja nur voneinander im Dialog, wenn man sich trifft. Und wir treffen uns viel zu wenig. Und deswegen ist mir dieses Thema so wichtig, weil Menschen mit Behinderungen, auch Menschen mit Lernschwierigkeiten, Lernbeeinträchtigungen, es sind Bürgerinnen und Bürger, wie alle anderen auch dieses Landes. Sie haben genau die gleichen Rechte. Und ich finde, es ist Aufgabe des Staates, dafür zu sorgen, dass man eben diese Rechte nicht nur auf dem Papier vorfindet, ne? Also man hat die UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert und zurecht gemacht, sondern dass diese Rechte bei den Menschen ankommen. Und da geht es ganz viel um Selbstermächtigung, da geht es um informationelle Selbstbestimmung, da geht es um die Frage, wie sieht es denn aus, wenn ich mit einer Lernbeeinträchtigung vielleicht eine Alternative zu einer Werkstatt für behinderte Menschen suche, also auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt? Wie ist das im Gesundheitssystem? Wie ist das beim Wohnen? Und ich verspreche mir eben von den Special Olympic World Games eben wirklich eine nachhaltige Wirkung dann auch in unserer Gesellschaft.
Sie reden jetzt immer von Menschen mit Lernschwierigkeiten.
Mit Lernbeeinträchtigungen.
Lernbeeinträchtigungen. Ja. Nun gibt es diesen Begriff geistige Behinderung. Selbst die Veranstalter der Special Olympics sprechen noch davon. Wird angeblich ja von vielen Menschen mit Lernschwierigkeiten als ausgrenzend, sogar als beleidigend empfunden. Warum ist denn intellektuelle Beeinträchtigung oder Lernbeeinträchtigung besser?
In der Tat ist es so, dass ganz viele Menschen den Begriff geistige Behinderung als abwertend, diskriminierend und auch teilweise auch wirklich als nicht wertschätzend empfinden. Und sie sagen, wir möchten so nicht genannt werden. Wir haben das wieder erlebt. Es gibt eine Organisation, die heißt Mensch zuerst. Und die haben das ganz deutlich so artikuliert. Und ich finde, wenn die allermeisten Menschen, die das betrifft, das so empfinden, dann sollte dieses Wort weder in unserem Sprachgebrauch sein, noch in den Gesetzen sich wiederfinden. Und die UN-Behindertenrechtskonvention spricht von intellektuellen Beeinträchtigungen, Intellectual Impairment teilweise oder Intellectual Disability. Und erstaunlicherweise wird das in Deutschland übersetzt mit geistiger Behinderung. Auch die von der Zivilgesellschaft übersetzte Schattenübersetzung der UN-Behindertenrechtskonvention spricht davon. Und ich bin der Meinung, dass wir einen anderen Begriff finden können, der eben nicht diskriminierend ist. Und ich verwende ganz bewusst den Begriff eben Lernbeeinträchtigung.
Da müsste eigentlich Ihr Posten auch umbenannt werden.
Kann man darüber diskutieren. Jetzt ist gerade der Gesetzgeber am Zug irgendwann. Aber in der Tat ist es so, dass das Wort behindert oder Behinderung oftmals in unserer Sprache noch als Schimpfwort benutzt wird. Also ich erlebe ganz oft, dass wenn man so an Schulhöfen und leider nicht nur an Schulhöfen vorbeigeht, dann hört man halt so Sätze wie, ey, wie behindert ist das denn? Oder du bist ja voll behindert. Und ich finde, wir müssen achtsam mit unserer Sprache umgehen, weil wir wissen, dass die Sprache teilweise auch sozusagen sozusagen der Nährboden ist für schreckliche Taten, die dann entstehen. Gerade wir in Deutschland haben das erlebt, dass im Dritten Reich eben ja viele Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen, also damals hat man eben geistige Behinderung und teilweise noch krudere Worte benutzt, oder Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen ja ermordet wurden. Und das Ganze ist sozusagen dem Ganzen vorgeschaltet, war eine ja, diskriminierende Sprache. Man hat von Ballastexistenzen gesprochen und so weiter. Ich finde, wir müssen sehr achtsam mit unserer Sprache umgehen und wir müssen auch, wenn wir das erleben, dass Menschen sozusagen dieses Wort als Schimpfwort benutzen, müssen wir auch dagegen vorgehen. Das ist, finde ich, unsere Aufgabe in einer lebendigen Demokratie.
Herr Dusel, es gibt eine UNO-Behindertenrechtskonvention. Wie kommt eigentlich die Umsetzung mit Blick auf Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen voran?
Wir haben in der Tat seit 2009 für dieses Thema ein bisschen Rückenwind bekommen, weil da die Bundesrepublik Deutschland die UN-Behindertenrechtskonvention zu geltendem Recht in Deutschland gemacht hat, also ratifiziert. Und wir haben sozusagen einige Schritte in dem Bereich getan. Das Bundesteilhabegesetz wurde sozusagen erlassen, das gerade Menschen mit Lernbeeinträchtigungen da im Blick hat. Aber wir sind sozusagen von der gleichberechtigten Teilhabe wirklich noch weit entfernt. Also ich denke beispielsweise Zugang zum Gesundheitssystem. Ne? Ich denke beispielsweise, wie sieht's aus, dass Menschen Informationen, die sie brauchen, auch bekommen. Ich denke an die Pandemie, wo wir doch erlebt haben, dass es viel zu wenig Informationen beispielsweise in leichter Sprache gab. Und Menschen mit Behinderungen, in dem Falle mit Lernbeeinträchtigungen, haben ja ein Recht, auch sozusagen sich zu schützen und zu wissen, was passiert. Und vor diesem Hintergrund habe ich eben in diesem Jahr zusammen mit meinem Team in der Arbeit den Fokus eben auf Menschen mit Lernbeeinträchtigung gelegt.
Es sind ja Teilhabeempfehlungen der Bundesregierung geplant. Welche Bereiche betreffen die?
Also wir haben uns zunächst mal beschäftigt wirklich mit dem Wort, also wie benennen wir das Ganze? Und wir haben eben natürlich mit den Menschen gesprochen, die es betrifft, aber eben auch mit Juristen und mit Ärzten und mit Linguisten und haben erstmal darüber nachgedacht, ob es eben einen besseren Begriff gibt, der aber sozusagen auch juristisch gesehen scharf genug ist, um die Nachteilsausgleiche, die dann verbunden sind und verbunden sein müssen, dann die auch auslösen. Und ich glaube, das kann man machen. Man kann das wirklich schaffen. Und wir haben ansonsten bis jetzt das Thema Arbeit uns vorgenommen, also Alternativen zur Werkstatt. Und es gibt da wunderbare Projekte, beispielsweise an der Universität in Kiel, wo es Bildungsfachkräfte gibt, Menschen, die vorher in der Werkstatt gearbeitet haben, jetzt angestellt sind bei der Universität und ja, Lehrende sind, beispielsweise für zukünftige Lehrerinnen und Lehrer, und denen erklären, wie ist die Sicht von Menschen mit Beeinträchtigung. Hochinteressantes Projekt. Wir haben was zum Thema Ausbildung gemacht und wir haben was zum Thema Gesundheit gemacht. Also wie können Menschen mit Lernbeeinträchtigung besseren Zugang zum Gesundheitssystem haben? Da haben wir ein echtes Qualitätsproblem in Deutschland. Und wir werden noch mit dem Thema Digitalisierung uns beschäftigen. Das mache ich zusammen mit Kollegen aus Großbritannien, dann bei den Vereinten Nationen. Und dann steht noch das große und schwierige Thema Gewaltschutz uns vor der Tür. Auch da geht es wirklich darum, Konzepte weiterzuentwickeln, um Menschen mit Lernbeeinträchtigung besser vor Gewalt zu schützen. Und das Ganze mündet dann tatsächlich ja in Teilhabeempfehlungen für die Bundesregierung, weil ich der Meinung bin, ich bin nicht nur derjenige, der sozusagen durch die Lande zieht und Probleme benennt und sagt, da muss sich doch irgendjemand drum kümmern, sondern meine Aufgabe sehe ich darin, Vorschläge zu machen, wie man diese Problemlagen verändern kann. Vielleicht dann auch immer mit dem Wunsch, dass es noch klügere Menschen gibt, die noch bessere Ideen haben, aber dass wir zumindest mal in den Diskurs, in konstruktiven Diskurs kommen. Das habe ich schon mal gemacht 2019 und ich merke, dass jetzt die Früchte dieser Teilhabeempfehlungen jetzt tatsächlich auch geerntet werden.
Diese Begriffe Teilhabe, auch Inklusion, die sind ja schon lange in der Diskussion, in der öffentlichen Diskussion. Aber wissen die Menschen ohne Beeinträchtigung, also das Gros der Bürgerinnen und Bürger heute eigentlich mehr mit diesen Begriffen anzufangen?
Naja, also ich glaube schon, aber immer noch nicht ausreichend. Also ich glaube, wenn Sie vor 15 Jahren, das ist jetzt ein bisschen flapsig formuliert, wenn Sie vor 15 Jahren Menschen auf der Straße gefragt hätten, was hältst du von Inklusion, dann hätten vielleicht manche gesagt, ja, ich bin auch gegen Atomkraft. Das hat sich tatsächlich geändert. Wir verbinden nur mit dem Thema Inklusion vor allem das Thema gemeinsames Lernen, also Bildung. Und alle haben dazu natürlich eine Meinung und das wird auch sehr ideologisch diskutiert. Also soll man jetzt Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam zur Schule schicken oder eben nicht? Das Spannende ist, dass von den 13,5 Millionen Menschen mit Beeinträchtigungen in Deutschland nur 3% mit ihrer Beeinträchtigung geboren werden, so wie ich beispielsweise. Das heißt, mehr als 90% der Menschen mit Beeinträchtigungen erwerben ihre Behinderung im Laufe des Lebens, und zwar nachdem sie zur Schule gegangen sind. Das heißt, wenn wir Inklusion immer nur diskutieren im Schulbereich, dann müssen wir einfach sagen, dass das für mehr als 90% der Menschen mit Beeinträchtigungen irrelevant ist, weil sie nämlich zum Zeitpunkt, als sie zur Schule gegangen sind, noch gar nicht ihre Behinderung hatten. Sondern da geht es um ganz andere Dinge. Da geht es darum, Teilhabe am Arbeitsleben, wie sieht es mit dem Wohnen aus? Und man kann sich ja mal vorstellen, auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie ab jetzt auf einen Rollstuhl angewiesen sind. Und jetzt überlegen Sie, ob Sie noch in Ihre Wohnung reinkommen oder nicht, ob Sie noch an Ihre Arbeitsstätte kommen oder nicht, ob Sie noch Ihre Freundinnen und Freunde in deren Wohnungen besuchen können oder nicht. Kommen Sie noch zu Ihrem Arzt oder kommen Sie da nicht mehr hin? Wie sieht's aus, wenn Sie ja beispielsweise in die Kneipe wollen um die Ecke? Kommen Sie da rein oder ins Kino oder ins Theater? Und da merken Sie, dass es beim Thema Inklusion eben nicht nur um das gemeinsame Lernen geht, sondern um alle Lebensbereiche. Und das ist, glaube ich, vielen noch gar nicht so sehr bewusst. Und meine Aufgabe ist es ja innerhalb der Bundesregierung, tatsächlich das als Querschnittsaufgabe zu begreifen. Und ich habe beispielsweise ganz viel zu tun mit Clara Geiwitz, der Bauministerin, weil ich der Meinung bin, wenn wir jetzt bauen und wenn wir Wohnungen bauen, dann sollten wir die grundsätzlich barrierefrei bauen, weil wer Wohnungen mit Barrieren baut, macht eigentlich was falsch. Ich habe ganz viel zu tun mit Karl Lauterbach, Gesundheit. Wir haben in Deutschland die allermeisten Arztpraxen, die sind nicht barrierefrei. Und Menschen mit Beeinträchtigungen haben wirklich große Schwierigkeiten, eine Praxis zu finden. Es gibt kaum, ich würde behaupten, unter 5 gynäkologischen Praxen in Deutschland, die für Rollstuhlfahrerinnen, was auch das Untersuchungssetting betrifft, barrierefrei sind. Das ist einfach eine Katastrophe. Und es gibt Dinge, da sind wir schon ganz gut bei der Teilhabe am Arbeitsleben, aber es ist Querschnittsaufgabe und das muss man immer wieder allen erklären. Und da sind wir, glaube ich, noch entwicklungsfähig.
Herr Dusel, Sie selber sind Jurist. Sie haben also erfolgreich ein Studium abgeschlossen. War das ein Inklusionserfolg?
Das war nicht einfach, will ich Ihnen sagen, weil natürlich, als ich in den 80er Jahren Jura studiert habe in Heidelberg, die Hochschule überhaupt nicht vorbereitet war auf einen Studierenden, der so gut wie nichts gesehen hat. Wir hatten auch teilweise natürlich Situationen, die jetzt gar nicht mehr verständlich sind. Also wir haben noch keine richtigen Computer gehabt. Es gab noch Zettelkästen in den Bibliotheken, das kennt noch jeder. Und da wurden sie schon auf Zähigkeit abgeklopft, im wahrsten Sinn des Wortes. Ich habe das irgendwie geschafft. Ich bin auch froh, dass ich es geschafft habe, weil es mich gut vorbereitet hat auf den Job, den ich jetzt mache. Aber die eigentliche Inklusion hat weniger an der Hochschule stattgefunden, sondern eher so mit Freundinnen und Freunden daneben der Hochschule, also beispielsweise im Studentenwohnheim oder so. Und das ist eben auch, finde ich, beim gemeinsamen Lernen der Punkt, dass es eben nicht nur darum geht, in der Schule gemeinsam Mathe zu lernen, sondern es geht ja darum, dass man dann am Nachmittag vielleicht um die Häuser zieht oder ins Schwimmbad geht oder irgendwas macht. Und diese soziale Interaktion, die war auch für mich dann in Heidelberg sehr, sehr wichtig. Und davon zehre ich heute noch.
Und wie war das vorher als Kind in der Schule? Waren Ihre Lehrer darauf vorbereitet, ein Kind mit einer Sehbehinderung zu unterrichten?
Na, ich war erst in der Grundschule für sehbehinderte Kinder und wollte dann auf ein Gymnasium wechseln. Und zwar im Mannheimer Heidelberger Raum. Und meine Eltern haben mich dann den Gymnasien vorgestellt und haben immer wieder gesagt bekommen, nee, also ein Kind mit Sehbehinderung, das können wir den Lehrern nicht zumuten. Dafür gibt es doch die Blindenstudienanstalt in Marburg. Das ist eine Förderschule, da gibt es kleine Klassen, da gibt es gute Lehrer, da gibt es gutes Unterrichtsmaterial, das ist barrierefrei. Und warum schicken Sie Ihr Kind denn nicht dahin? Und für mich war es ganz klar, ich will nicht auf die Förderschule, weil das wäre für mich mit einer Internatsunterbringung verbunden gewesen. Und Sie können sich mal überlegen, was es für Kinder bedeutet, wenn sie dann von ihren Eltern getrennt sind. Also das ist nicht nur das Lernen, sondern eben auch Heimweh und was auch immer. Und für mich war ganz klar, das möchte ich nicht. Und meine Eltern haben es dann geschafft, in Südhessen, in Lampertheim, eine Gesamtschule zu finden, die gesagt haben, haben wir noch nicht gemacht, aber wir probieren es mal. Das war für mich ein Segen. Das war wirklich für mich ein Segen, weil eben neben des Lernens eben diese soziale Interaktion so wichtig war. Und ich kann Ihnen sagen, Frau Matter, ich wurde nie gehänselt. Also das, was sozusagen immer viele dann auch im Gymnasium gesagt haben, schicken Sie Ihr Kind bloß nicht auf die Regelschule, da wird es bestimmt, man würde jetzt heute sagen, gedisst oder es wird irgendwie gemobbt. Es hat bei mir nie eine Rolle gespielt. Die Lehrerinnen und Lehrer waren ein bisschen überfordert. Die hatten das nämlich nicht gelernt, ein Kind zu unterrichten, das einen bestimmten Förderbedarf hat, aber Es hat funktioniert und das hat mich sozusagen auch vorbereitet auf die Zeit nach der Schule. Weil irgendwann hört die Schule auf. Und das sage ich eben auch zum Förderschulsystem. Wir müssen einfach wissen, dass das Förderschulsystem kein Erfolgsmodell ist, weil 75% der Schülerinnen und Schüler das Förderschulsystem ohne Schulabschluss verlassen und dann große Schwierigkeiten haben, nach der Schule was Geeignetes im Anschluss zu finden, Arbeitsplatz und so weiter. Und deswegen ist mir wichtig, immer wieder zu sagen, wir lernen nicht nur für die Schule und in der Schule, sondern wir lernen fürs Leben. Und für mich persönlich, ich will das aber auch nicht generalisieren, weil man kann Behinderungen auch nicht vergleichen. Es ist ja sehr heterogen, die Gruppe. Aber für mich persönlich war es wirklich ein Segen.
Und trotzdem scheint es immer noch viele Lehrer zu geben, die trotz aller Sensibilisierung für solche Fragen immer noch nicht in der Lage sind, Kinder adäquat zu unterrichten, also inklusiv zu unterrichten. Und die Akzeptanz bei Eltern mit behinderten Kindern für Förderschulen nimmt inzwischen wieder zu.
Es ist sehr unterschiedlich. In der Tat ist es so, dass viele Lehrerinnen und Lehrer, die auf Regelschulen unterrichten, das Thema Förderpädagogik in ihrer Ausbildung nicht gelernt haben. Da können die also gar nichts dafür, sondern es wird wichtig sein, dieses Thema, auch weil wir jetzt schon komplett heterogene Klassen haben, in die Ausbildungscurricula zu bringen. Das betrifft übrigens nicht nur Lehrerinnen und Lehrer, das betrifft auch Ärztinnen und Ärzte oder Architektinnen und Architekten. Man geht immer vom angeblichen Normalfall aus und da spielen Menschen mit Beeinträchtigung kaum eine Rolle. Deswegen ist es so wichtig, dass man sozusagen das abbildet in der Ausbildung. Und dann spiegeln natürlich auch Lehrerinnen und Lehrer den Querschnitt der Gesellschaft wider. Das heißt, ich will da niemandem zu nahe treten, aber es gibt manchmal auch Leute, die sagen, also bevor ich jetzt nicht garantiert bekomme, dass die personellen und sächlichen Voraussetzungen gegeben sind in der Schule, fange ich gar nicht an zu überlegen, wie es vielleicht funktioniert. Da gibt es auch andere. Und ich will einfach nur sagen, es ist wichtig, dass Kinder gemeinsam groß werden und gemeinsam lernen, vor allem Kinder ohne Behinderung profitieren davon, weil nämlich Vorurteile nicht entstehen. Und ich bin der Meinung, wenn es wirklich so ist, dass die Kinder mit Behinderung ihren behinderungsbedingten Mehrbedarf in der Schule bekommen, also nur Kinder gemeinsam zur Schule schicken, ja, das ist keine Inklusion, das ist Konfusion oftmals. Aber wenn Kinder mit Behinderung ihren behinderungsbedingten Mehrbedarf bekommen in der Regelschule, und da gibt es viele, viele Beispiele, wo das richtig gelingt, dann klappt das mit der Inklusion, dann profitieren wirklich alle davon. Und ich finde, wir müssen uns schon die Mühe machen, auch die Heterogenität der Gruppe im Blick zu haben. Also wir Deutsche neigen ja immer dazu, uns das Schwierigste überhaupt vorzustellen und dann zu sagen, wie soll das denn generell funktionieren? Also man fokussiert vielleicht auf Kinder, die eine schwere Mehrfachbehinderung haben, die vielleicht auch noch eine Epilepsie haben, die vielleicht auch noch beatmet werden oder pflegebedürftig sind und generalisieren daraus und sagen, na, das kann doch überhaupt nicht funktionieren. Und wir vergessen, dass teilweise Kinder, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, jeden Tag 40 oder 50 Kilometer durch die Stadt oder durchs Land gefahren werden, nur weil die neu gebaute Schule im Dorf nicht barrierefrei ist. Das können sie wirklich niemandem vermitteln. Und ich fordere einfach dazu auf, die Dinge klarer zu sehen und einfach sich mal Gedanken darüber zu machen, was macht das denn mit einer Gesellschaft, wo die Leute getrennt sind? Was hat das mit dem Zusammenhalt, also mit dem sozialen Zusammenhalt zu tun? Und ich bin der festen Überzeugung, dass eben Demokratie Inklusion braucht, um wirklich Demokratie zu sein. Und es gibt durchaus Länder, auch in Europa, aber teilweise auch weltweit, die sind auch bei der Bildung deutlich weiter. Die geben auch mehr Geld für Bildung aus, das muss man auch sagen. Und ich werbe eben sehr dafür, dass die Kinder möglichst von Anfang an gemeinsam lernen, weil das unsere Gesellschaft stärker macht.
Herr Dusel, ganz zum Schluss nochmal zu den Special Olympics. Können diese Spiele, die Mauern zwischen Menschen mit und ohne Beeinträchtigung wirklich einreißen?
Das ist ein schönes Bild, gerade in Berlin mit dem Einreißen von Mauern. Ja, ich glaube das schon, weil dann einfach Menschen mit Beeinträchtigung sichtbarer werden in der Stadt. Und weil vielleicht dann auch Menschen ohne Behinderung mal darüber nachdenken, ob die Bilder, die sie in den Köpfen haben von Menschen mit Behinderungen, ob die denn tatsächlich der Realität entsprechen. Die Special Olympics können wirklich zeigen, was Menschen mit Beeinträchtigung leisten können. Und vor allem, ich will es nochmal sagen, was sie da erleben werden an Empathie und an Fairness und an Begeisterung, davon können wir als Gesellschaft uns echt eine Scheibe abschneiden. Das sind wirklich Role Models, die Leute. Und deswegen schauen Sie sich das an. Es ist wirklich ein wunderbares Sportereignis. Das findet jetzt ja in Kürze statt.
Vielen Dank, Herr Dusel. Vor den Special Olympic World Games in Berlin ging es im Gespräch mit Jürgen Dusel, dem Beauftragten der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen, um die gesellschaftliche Inklusion von Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabina Mattei.
Mattei fragt ist ein Podcast von RBB 24. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24-inforadio.de/podcasts.